Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Und ich bin Olaf Häuser.
Hier ein Hinweis des Werbepartners Vodafone. Mit dem Vodafone-Wechselservice ist man keinen Tag ohne Internet. Denn der DSL-Anschluss wird erst gekündigt, wenn der Kabel-Internet-Anschluss funktioniert. Dazu einfache Installation. Bei Bedarf hilft ein Techniker. Vodafone kümmert sich einfach um alles und berechnet bis zu 12 Monate lang keinen Basispreis für den neuen Kabel-Internet-Anschluss. Die Rufnummer kann man auch kostenlos mitnehmen. Mehr auf vodafone.de/wechseln.
Er will die Welt anführen, das hat er ja auch so gesagt. Und auf der anderen Seite gibt es das große Bedürfnis in Amerika, eben sich auf sich selber zu konzentrieren. Und das ist, glaube ich, das, wenn man so will, Spannungsverhältnis, in dem er sich bewegt.
Als Joe Biden als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt wurde, hatte man den Eindruck, als bestünde seine politische Mission zum großen Teil darin, sein Land und die Welt zu heilen. Die Wunden und Gräben Amerikas zu schließen, die sein Vorgänger Trump hinterlassen hat. Die einst starken Bande mit den Verbündeten in der Welt neu zu knüpfen. Und auch den Vorsitz der USA im transatlantischen und transpazifischen Gefüge wieder einzurichten. Make America Great Again, könnte der Slogan seiner Agenda lauten, hätten diese Worte nicht längst ihren Platz in der Geschichte gefunden. Schon jetzt liegen Bidens Zustimmungswerte in Umfragen bei fast 60%. Trump hat es in 4 Jahren Präsidentschaft selten über 45% geschafft. Aber was heißt das, wenn Trump bei der verlorenen Wahl gegen Biden 11 Millionen Wählerstimmen mehr erhalten hat als bei seinem Sieg 2016? Es bedeutet vor allem, dass Joe Biden eine Menge Arbeit bevorsteht. Und er hat auch schon ordentlich losgelegt. Die Impfkampagne schnurrt. Ein erstes Hilfspaket von sagenhaften 1,8 Billionen Dollar bringt Linderung für die leidende Bevölkerung. Und innerhalb von einer Woche haben Biden und seine Regierung Wladimir Putin angegriffen, sich mit chinesischen Diplomaten gefetzt und der EU nahegelegt, das umstrittene Pipeline-Projekt Nord Stream 2 zu beerdigen. America first scheint auch das Motto dieser US-Regierung zu sein. Warum dies trotzdem eine ganz andere Strategie als bei Donald Trumps manisch wiederholtem Satz ist, warum Biden vielleicht gar keine andere Chance hat, als so zu regieren und was er in Innen- und Außenpolitik damit riskiert, das möchte ich im Gespräch mit 2 Spiegel-Korrespondenten in Washington erfahren. Zunächst spreche ich mit Roland Nelles über Joe Bidens Verhältnis zu seinen Landsleuten und danach mit René Pfister über die Beziehungen zu den ausländischen Partnern und Feinden.
December 8th, I indicated that I hope to get 100 million shots in people's arms in my first 100 days. We met that goal last week by day 58, 42 days ahead of schedule. Now today I'm setting a second goal, and that is we will, by my 100th day in office, have administered 200 million shots in people's arms.
Roland, nicht nur als Deutscher bin ich begeistert zu sehen, was eine funktionierende Impfstrategie bewirken kann. Es wirkt fast so, als fühlten sich die Amerikaner bei Biden besonders geborgen, weil er ihnen nun das Gefühl gibt, seine ersten Adressaten zu sein. Ist das wichtig, dieses Detail, dass man den Amerikanern in der Pandemie sagt, nee, komm, jetzt seid ihr mal als erstes dran?
Also aus meiner Zeit in Berlin, in der Berliner Politik, habe ich noch den berühmten Satz von Franz Müntefering im Ohr. Der lautete nämlich, der Fehler ist gemacht. Was heißt das? Das heißt, gerade in so Krisensituationen werden die größten Fehler meistens ganz am Anfang gemacht. Und ich glaube, die Deutschen und die Europäer haben einfach den größten Fehler ganz am Anfang gemacht, als sie eben es versäumt haben, möglichst schnell Impfstoff zu beschaffen. Diesen Fehler haben die Amerikaner nicht gemacht. Da muss man Trump ein bisschen Credit geben. Der hat es nämlich mit seiner Regierung geschafft, tatsächlich wahnsinnig viel Fokus auf dieses Thema zu setzen und eben da richtig zu bestellen, viel zu bestellen. Die haben einfach unglaublich viel Geld auf das Problem draufgeworfen und sind jetzt natürlich in der angenehmen Situation, ganz viel Impfstoff zur Verfügung zu haben.
Und sie haben nicht nur genügend Impfstoff zur Verfügung, sondern sie verteilen ihn auch besser, oder?
Biden hat den Ball dann quasi gut aufgenommen und hat eben sehr aggressiv hier angefangen, eine Impfkampagne zu starten, hat eben diese riesigen Zentren ins Leben gerufen, wo die Leute sich also zu Tausenden am Tag impfen lassen können. Und das ist einfach so ein bisschen der American Way auch, würde ich mal sagen. Also es ist auch so eine Hemdsärmeligkeit und so eine Bereitschaft, irgendwie auch pragmatische Lösungen anzugehen. Da wird nicht lange rumdiskutiert, so wie in Deutschland. Da muss ja immer irgendwie jeder noch seinen Senf dazugeben, bevor man irgendwie an ein Problem rangeht. Ja, so, aber da wird einfach beherzt zugegriffen und dann gemacht.
Wie läuft das dann amerikanisch ab?
Also die halten sich hier zum Beispiel nicht lange mit so einem bürokratischen Detail auf, wie irgendwie Impfpässen und all solchen Dingen, sondern wenn man dann geimpft wird, da kriegt man halt irgendwie so einen labbrigen Zettel. Also den würde in Deutschland wahrscheinlich kein Mensch jemals akzeptieren als Dokument dafür, dass man geimpft worden ist. Aber hier ist es halt egal, da hat man sich irgendwie nicht so große Sorgen drüber gemacht. Hauptsache, es werden eben erstmal viele Leute geimpft. Und das mit dem Impfpass, das gucken wir dann später so.
Ich finde das ganz spannend, dass im Grunde Biden jetzt von Trumps Vorarbeit profitiert, ne? Kann man, glaube ich, so sagen. Auch wenn Trump das vielleicht anders gedacht hatte. Nehmen das die Leute und dass die Öffentlichkeit auch so wahr? Oder spielt das jetzt einfach nur Joe Biden in die Hände, dass Trump, Warp Speed war das, glaube ich, ne? Die Operation Warp Speed irgendwann angeleiert hat?
Ja, also ich meine, klar, da wird natürlich schon so ein bisschen drüber geredet, aber ich meine, Trump ist halt nicht mehr Präsident und so wie ein neuer Präsident alle Probleme sozusagen an der Backe hat, so kann er auch alles, was gut läuft, für sich reklamieren. Das hat ja Trump früher auch gemacht. Ich meine, als die Wirtschaft boomte, nachdem er da ins Amt gekommen war, Trump, da hat er ja immer so getan, als sei das sein Verdienst gewesen, aber in Wahrheit lag das natürlich an der Politik, die Obama vorher gemacht hatte. Also insofern, manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech, ja.
Muss man nur mit umgehen können, in der richtigen Weise.
Genau, ja, also du wirst nicht hören hier von Biden und seinen Leuten, dass sie sich bei Trump für die Operation Warp Speed bedanken. Nee,
das glaube ich auch nicht. Aber wenn wir schon bei Trump sind, kannst du die Knackpunkte beziffern, mit denen Biden sich in puncto Trump und Trumpismus herumschlagen muss? Wo liegen da die Schwierigkeiten und die Fallstricke?
Also es ist tatsächlich so, dass Trump im Augenblick hier überhaupt keine Rolle spielt. Der versucht irgendwie ein bisschen vorzukommen, gibt ab und zu Interviews, aber die werden praktisch kaum wahrgenommen. Und das ist sicherlich für Biden auch recht hilfreich. Ja. Weil ich meine, stell dir mal vor, der hätte jetzt noch seinen Twitter-Account, der Trump.
Ja, oh Gott.
Und würde also jetzt jeden Tag irgendwie über Twitter alles Mögliche kommentieren, was Biden da macht. Dann weiß ich nicht, vielleicht würde er dann auch noch mehr wahrgenommen. Aber im Augenblick ist er tatsächlich ziemlich weg vom Fenster. Aber Biden hat natürlich das Problem, dass er die harten Trump-Unterstützer trotzdem immer noch da hat. Und in 2 Jahren sind die berühmten Zwischenwahlen zum Kongress, also diese Midterms. Und man sieht jetzt schon, dass die Republikaner natürlich darauf abzielen, den Biden möglichst viel Steine in den Weg zu werfen, damit sie dann dort bei diesen Kongresswahlen die Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat zurückerobern.
Ich bin ja total baff. In der Vorrecherche für dieses Gespräch oder für diese beiden Gespräche habe ich erstmal kapiert, dass man ja immer gedacht hat, ja okay, die haben ja die Mehrheit, die Demokraten. Die haben ja eine Stimme Mehrheit, haben sie ja, die können im Grunde, können sie durchregieren und alles machen, was sie wollen. Aber das stimmt gar nicht so ganz genau. Ne? Man braucht tatsächlich für viele Sachen die Unterstützung der Republikaner im Repräsentantenhaus und Senat. Wie viel Unterstützung der Republikaner brauchten Biden oder Bidens Regierung, um die Pläne zu verwirklichen?
Zu den Regeln des US-Senats fällt mir der alte Witz ein, dass es nämlich genau 2 Leute gibt, die diese Regeln verstehen. Der eine ist tot und der andere ist verrückt geworden. Ja. Ja. Also die sind halt so kompliziert, diese Regeln, dass man den Eindruck hat, dass die meisten Amerikaner sie selber nicht kapieren. Und auch bei den Senatoren ist man sich nicht so ganz sicher, ob die wirklich alle die Regeln verstanden haben. Aber es ist in der Tat so, dass durch eine Regel, die nennt sich Filibuster oder Filibuster auf Deutsch, dass eben die Republikaner praktisch alles blockieren können, was der Biden so treibt. Weil er braucht nämlich nicht die normale Mehrheit von 51 Stimmen, die hätte er, ja, sondern er braucht im Senat 60 Stimmen. Ja? Und dazu müsste er eben auch Republikaner von seiner Agenda überzeugen. Und das ist eben tatsächlich eine Möglichkeit für die Republikaner, den Biden hier an allen möglichen Punkten auszubremsen.
And I love this story, and so I'm going to read it to you. Sam, I am. That Sam I am, that Sam I am. I do not like that Sam I am. Do you like green eggs and ham? I do not like them, Sam, I am. I do not like green eggs and ham.
Vielleicht nochmal zur Begriffsklärung. Filibuster sind mir in Erinnerung als so endlos Reden im Senat, wo dann der Redner dadurch, dass er Gesetzestexte zitiert oder von seiner Oma erzählt, die Entscheidungen aufhält, sodass einfach keine Zeit mehr oder keine Muße mehr da ist, um die Entscheidungen zu treffen, die Abstimmung abzuhalten. Oder verstehe ich das falsch?
Ja, so war das früher. Also das, da konnte dann einer aufstehen und er hat dann irgendwie Shakespeare vorgelesen, 3 Tage lang oder so. Und dann waren alle so genervt im Senat, dass man dann diese 2-Drittel-Mehrheit, die es damals noch brauchte, eben dann irgendwie doch erreicht hat, um diesen Typ dann ruhig zu stellen und dann zur eigentlichen Abstimmung überzugehen. Ja, also das war sozusagen der alte Prozess. Die haben das dann aber irgendwann geändert in den 70er Jahren, glaube ich. Und dann wurde das immer mehr verfeinert, so dass das heutzutage gar nicht mehr notwendig ist, dass du dich da hinstellst und da eine lange Rede hältst, sondern heute kannst du quasi als Senator deinen Einspruch einfach hinterlegen und dann dämmert der so vor sich hin, der Einspruch, und hält das Gesetz auf, bis eben diese 60 Stimmen zustande gekommen sind, um das zu überstimmen.
Ja? Oder auch nicht.
Ja, oder eben auch nicht. Aber der Senat kann eben auch, und das ist eben auch wichtig zu wissen, kann eben in der Zwischenzeit weiter an anderen Dingen arbeiten. Das ging halt früher auch nicht. Früher hat der Filibuster eben das gesamte Geschäft des Senats blockiert. Das heißt also auch Sachen, die den Republikanern oder Demokraten dann zum Beispiel wichtig waren, konnten dann auch nicht weitergehen, weil halt der eine Laberkopf da alles blockierte. Ja, und das ist auch eben damit abgeschafft worden. Und heute kannst du halt einfach im Stillen blockieren. Und du brauchst halt dann die 60 Stimmen, um das irgendwie dann zu umgehen. Und das macht die Sache eben so tricky und so kompliziert.
Klingt eher nach einem Makel für die Gesetzgebungsverfahren und auch nach einem echten Problem für Joe Biden, weil die Republikaner, wenn sie ja geschlossen auftreten, hast du vorhin erzählt, alles blockieren können, was sie vorhaben, oder?
Ein Teil von Bidens Taktik ist natürlich, an so einen Punkt zu kommen, wo der öffentliche Druck auf die Republikaner so groß wird, dass sie dann doch irgendwie bei ihm mitmachen müssen. Ja? Aber ich denke, das wird eben extrem schwierig werden, vor allem bei so Lieblingsprojekten da von seiner eigenen Partei Linken, wie zum Beispiel diese Reform des Einwanderungsrechts oder auch diese ganzen Klimaschutzideen. Das sind natürlich Dinge, die finden die Demokraten super, aber bei den Republikanern gibt es dagegen natürlich riesige Widerstände, auch ideologisch. Und deshalb glaube ich, dass es ganz schwierig sein wird, da über diese 60-Stimmen-Mehrheit drüber zu kommen für ihn. Ja.
Welche Möglichkeit hat denn Biden, dem zu entgehen?
Es gibt eine Lücke, würde ich mal sagen, durch die könnte Biden durchschlüpfen. Das ist dieser berühmte Reconciliation-Prozess. Das ist also so eine Möglichkeit, mit der er Gesetze durchbringen kann mit der normalen Mehrheit von 51 Stimmen. Aber diesen Reconciliation-Prozess, den kann man eben nur 1 oder 2 Mal im Jahr benutzen als Präsident. Und den hat er jetzt schon einmal verbraucht für sein riesiges Billionenpaket im Kampf gegen die Covid-Krise. Und da hat er das schon genutzt. Und das kann er jetzt nicht beliebig oft weiter nutzen. Also er wird dann immer wieder den Filibuster auch umgehen müssen irgendwie.
Und als nächstes habe ich gelesen, es steht sogar ein 3-Billionen-Dollar-Programm für solche Sachen, die du gerade aufgezählt hast, auf dem Programm. Für Klimaschutz, für Rechtsnovellen und für die Infrastruktur. Kann er dann nochmal die Regelung ziehen oder wird das schwieriger?
Das kann er und will er wohl versuchen. Die Idee ist wohl dahinter, dass man jetzt diese ganzen Dinge, die du gerade beschrieben hast, dass man die eben in sehr viele kleinere Einzelgesetze aufteilt und davon dann einen großen Brocken praktisch nochmal versucht, über diesen Reconciliation-Prozess durchzubringen. Ja. Das Infrastrukturpaket, wo die Republikaner eben auch ein großes eigenes Interesse haben, dass da eben mehr Straßen gebaut werden und so. Und dass dann die anderen Dinge eben über das normale Verfahren laufen.
Die Effekte einer solchen Politik, wie Joe Biden sie jetzt versucht aufzulegen, die sind ja wahrscheinlich nicht alle sofort so direkt spürbar wie eine Impfkampagne. Sondern gerade die Infrastrukturen und die Konjunkturprogramme, das wird doch ein bisschen dauern. Wie lange, glaubst du, hat Biden Zeit dafür, dass er die Effekte spürt?
Naja, also zumindest bei seinem jetzigen Paket, was gerade verabschiedet worden ist, das hat ja den Charme, dass es tatsächlich sehr schnell Geld in die Taschen der Leute bringt. Also da gibt's ja für jeden der unter einer bestimmten Einkommensgrenze liegt, gibt es ja $1,400 jetzt Cash vom Staat, also oder per Scheck überreicht. Und das kann eine Menge Geld sein. Das gibt es nämlich zum Beispiel für jeden Familienangehörigen. Also angenommen, du hast 3 Kinder, dann gibt es für jedes Kind auch nochmal $1,400. Also das sind schon Dinge, die Leute sehr konkret, sehr schnell spüren. Genauso wie die Verlängerung bei der Arbeitslosenhilfe und solche Dinge, die da auch in dem Paket drin sind. Und dieser Pragmatismus der Amerikaner, diese Hemdsärmlichkeit, die ich gerade so positiv hervorgehoben hat, die würdest du natürlich auch bei so einem Infrastrukturpaket spüren. Also wenn die hier ein Infrastrukturpaket auflegen und da fließen die Milliarden, dann wird da am nächsten Tag fangen die an zu bauen, so ungefähr. Ja? Also das ist nicht wie der Flughafen Berlin-Brandenburg, sondern das ist wirklich, am nächsten Tag geht das Geld so ungefähr in die Taschen der Bauunternehmen und dann holen die Bagger raus, ja. Also willst da nicht wissen, was sie da bauen, ne? Aber es wird halt
Aber es geht los, ja.
Ja, es geht halt los so, ne? Und das kann schon sehr schnell sich positiv auswirken, ja.
Stellt sich natürlich die Frage, wo das ganze Geld herkommt, ne? Also $3 Billionen hat man ja nicht einfach mal so in der Ecke rumliegen.
Nee, klar, das läuft natürlich ja alles über die Druckerpresse beziehungsweise über Schulden. So, aber da gibt's ja den alten Spruch, den du hier immer hörst, Amerika ist Amerika und kann nicht pleite gehen, ja. So, und das ist halt...
Stimmt das so?
Ja, das stimmt irgendwie schon, aber natürlich kann Amerika eine Inflation zum Beispiel kriegen und das geht jetzt schon los, dass hier die Preise steigen und das ist dann durch diese riesigen Schulden, natürlich auch durch diese Verschuldung. Und das ist natürlich dann ein Problem, auch für die einfache Bevölkerung, wenn plötzlich die Lohnentwicklung zum Beispiel nicht mehr mit der Preisentwicklung mithält und so weiter. Die Zinsen steigen, die Leute sich nicht mehr leisten können, hier ihre Kredite abzubezahlen, dann kriegen die natürlich ein Problem. Also natürlich kann Amerika nicht pleite gehen, aber die können natürlich erhebliche wirtschaftliche Probleme kriegen durch eine Inflation, ja.
Ich glaube, hier in Europa würden als erstes die Steuern erhöht werden. Ist das in Amerika auch im Gespräch?
Ja, das ist hier auch im Gespräch. Das will Biden auch versuchen, eben für Leute, die besonders hohe Einkommen haben. Und so will er das natürlich ein Stück weit auch gegenfinanzieren. Es ist ja auch Wahnsinn, wie hier der Unterschied hier zwischen Arm und Reich und wie sie eben die Superreichen hier immer reicher geworden sind, auch während der Krise, das ist schon wirklich unglaublich. Und natürlich gibt es da wahnsinnig viel Steuerschlupflöcher und es wäre verdienstvoll, wenn das eine Regierung mal angehen würde, um da gegenzuhalten.
Ja, toi toi toi, kann man da nur sagen. Glaubst du, dass das passieren wird? Ist Bidens Regierung so links, dass sie ein solches Problem anpacken werden?
Der kann das natürlich versuchen, will es wohl auch versuchen, aber auch da kommt natürlich wieder die Frage, kriegt er da Unterstützung von Republikanern? Wird da der Filibuster eine Rolle spielen? Das sind natürlich alles solche Dinge. Es gibt übrigens einen Punkt, das ist natürlich wichtig anzusprechen, deshalb sind wir ja überhaupt auch drauf gekommen, glaube ich. Es gibt natürlich die Möglichkeit auch, dass die Demokraten diesen Filibuster abschaffen, ja? Weil das ist nämlich eine Regel, die sich der Senat im Grunde selber gibt. Und die könnten natürlich sagen, okay, mit ihrer normalen Mehrheit von 51 Stimmen im Senat könnten sie natürlich festlegen, dass diese Regel jetzt abgeschafft wird. Ja. Aber das ist eben auch sehr tricky. Das hat sich nicht mal die Vorgängerregierung getraut, obwohl sie die Möglichkeit vielleicht dazu gehabt hätten, diesen Filibuster abzuschaffen, weil natürlich jeder weiß, wenn ich dann irgendwann mal nicht mehr die Mehrheit habe, dann
kommen die anderen,
dann
ne?
Regiert der andere gegen mich durch und deshalb behalte ich die Regel vielleicht lieber. Und es gibt auch bei den Demokraten einige Senatoren, die deshalb vielleicht auch da nicht mitmachen würden bei der Abschaffung des Filibusters, weil sie eben sagen, da laufen wir in die Gefahr, dass sich das irgendwann dann rächt, ja, bei uns.
Joe Biden selbst favorisiert übrigens, ganz der amerikanische Politiker alter Schule, die Rückkehr zu den klassischen stundenlangen Filibusterreden. Auch weil sie den Senatoren die Chance geben, die Bühne zu dominieren.
You've been reluctant to do away with the filibuster. Aren't you going to have to choose between preserving the filibuster and advancing your agenda?
Yes, but here's the choice. I don't think you have to eliminate the filibuster. You have to do it what it used to be when I first got to the Senate and back in the old days. In a filibuster, you had to stand up and command the floor. And you had to keep talking alone. So you got to work for the filibuster.
So you're for that reform. You're for bringing back the talking filibuster.
I am. That's what it was supposed to be. It almost is getting to the point where there's, you know, democracy's having a hard time functioning.
In jenem bemerkenswerten Interview mit dem amerikanischen Fernsehsender ABC wurde Biden auch gefragt, ob er Russlands Präsidenten Wladimir Putin für einen Killer hält. Biden bejahte das und sorgte weltweit für Aufsehen und in Russland für Reaktionen wie aus dem Kalten Krieg. Der russische US-Botschafter wurde nach Moskau gerufen und Putin kommentierte erst Bidens Gesundheitszustand und dann seine Beobachtungsgabe. Wie vieles in der modernen Medienwelt wurde auch diese Antwort Bidens häufig ohne den gesamten Zusammenhang der Interviewsituation zitiert, wie wir später sehen werden. Zuerst aber wollte ich von meinem Kollegen René Pfister wissen, welche Probleme Joe Biden in der Außenpolitik erwarten.
Ich glaube, es gibt das große Bedürfnis in Amerika, sozusagen sich wieder auf sich selber zu konzentrieren. Und es limitiert einfach die Handlungsmöglichkeiten von Joe Biden. Und gleichzeitig hatte er es, und ich glaube, das ist sein Hauptfokus, mit einem aufstrebenden China zu tun, das nicht nur wirtschaftlich, sondern machtpolitisch auch nicht nur seine Fühler ausstreckt, sondern sich richtig breit macht. Im südchinesischen Meer, in Afrika, in vielen Weltregionen. Und das, glaube ich, wird für ihn die Herausforderung sein. Er will die Welt anführen, das hat er ja auch so gesagt, nicht nur er, sondern sein Außenminister. Und auf der anderen Seite gibt es das große Bedürfnis in Amerika, eben sich auf sich selber zu konzentrieren. Und das ist, glaube ich, das, wenn man so will, Spannungsverhältnis, in dem er sich bewegt.
Ja, dafür, dass er sich auf Amerika konzentrieren soll, hatte er aber in den letzten Wochen doch einige Schritte nach außen gemacht, wie zum Beispiel, du hast China angesprochen, das erste Treffen mit chinesischen Diplomaten in Anchorage, was im Medienkonsum schon fast eine Konfrontation war, so habe ich das zumindest gelesen.
Also ich glaube, so war es auch gedacht, dass man zeigt, dass man China als Konkurrenten sieht, wirtschaftlich, aber auch politisch, und dass man eine harte Linie, die Donald Trump gefahren hat gegenüber China, dass man die jetzt nicht in seiner Rhetorik, aber doch in der Substanz, dass man die fortsetzen will. Das war schon die Message dieses ersten Treffens in Anchorage. Und ich glaube, darauf müssen sich insbesondere die Europäer und die Deutschen auch einstellen.
Warum ist das gerade für Deutschland wichtig?
Es gibt die amerikanische Hoffnung, dass man den Westen anführt, auch in dem Konflikt gegenüber China, die machtpolitischen Ambitionen von China einhegt. Und ich habe große Zweifel, ob Angela Merkel das genauso sieht. Die Deutschen haben im Prinzip natürlich auch den Wunsch, dass man China dazu zwingt, dass sie sich wirtschaftlich an Regeln halten, dass sie keine Patente stehlen. Aber die Deutschen sind natürlich sehr, sehr darauf angewiesen, dass die wirtschaftlichen Beziehungen zu China nicht abbrechen. China ist ein riesiger Exportmarkt für die deutsche Industrie, insbesondere für die deutsche Autoindustrie. Und ich glaube, Merkel will verhindern, dass sozusagen sie in dem Kampf dieser beiden Elefanten, USA und China, dass da die Maus Deutschland zerdrückt wird.
In Anchorage hat sich insbesondere der neue US-Außenminister Antony Blinken hart und kämpferisch gezeigt. Und er hat auch bei seinem Besuch in Brüssel vor wenigen Tagen die EU und Deutschland deutlich wegen des Pipeline-Projektes Nord Stream 2 ermahnt. Wie wichtig ist dieser Mann für Joe Biden?
Naja, Blinken ist eine sehr zentrale Figur für Joe Biden. Der war über viele Jahre ein enger Mitarbeiter. Als Biden noch Senator war, war er einer der führenden Mitarbeiter in Bidens Büro. Er hat ihn dann geholt als sein Sicherheitsberater, als Biden Vizepräsident unter Obama wurde. War dann sehr sauer, dass Obama Blinken in seinen eigenen Stab geholt hat. Und ich glaube, das Signal, das von der Berufung ausgeht, ist, dass wenn Blinken spricht, dann spricht auch der amerikanische Präsident. Also das war ja nicht immer so in der Geschichte der amerikanischen Außenminister. Es gab viele Außenminister, die gewählt worden sind. Entweder weil man nicht wollte, dass das State Department einen großen Einfluss hat, oder es gab auch Außenminister, von denen man wusste, dass sie nicht immer 100% mit dem Präsidenten übereinstimmen. Also das letzte Beispiel war bestimmt Hillary Clinton, die oft Differenzen hatte mit Barack Obama. Und das ist, glaube ich, bei Blinken nicht der Fall.
Kannst du entwerfen oder aufzeichnen, wie die Beziehungen mit China oder mit der ganzen Welt nach Vorstellung von Blinken und Biden aussehen sollen oder funktionieren sollen?
Ich glaube, man muss die Sache auf zwei Ebenen sehen. Auf der einen Seite gibt es die Sicht in Europa, in Deutschland, dass es natürlich ein großer Vorteil ist, dass man mit der Administration Biden eine amerikanische Regierung hat, die für Demokratie steht, die wieder sich der Weltgesundheitsorganisation angeschlossen hat, die wieder mitmachen beim Pariser Klimaabkommen, die auch wieder den Iran-Nukleardeal wiederbeleben wollen. Und all das sind positive Punkte. Aber auf der anderen Seite gibt es halt gerade für Europa, glaube ich, viele Konfliktlinien, was man auch zum Beispiel mit Russland sieht.
Wie meinst du das?
Die Führungsrolle, so wie Blinken und wie Biden sie verstehen, beinhaltet zum Beispiel auch, dass die Amerikaner nicht mehr wollen, dass Nord Stream 2 weitergebaut wird. Und es gibt jetzt einen starken Druck auf Deutschland, dass diese Gaspipeline auch nicht mehr gebaut wird, weil die Amerikaner sagen, also ihr werft damit Putin viele Milliarden in den Rachen, ein Mann, der ganz erkennbar eine destruktive Rolle auf der Weltbühne spielt. Und mit diesem Druck, mit diesem Konflikt müssen jetzt die Deutschen irgendwie umgehen.
Ja, mit dem Druck müssen aber auch Biden und Blinken umgehen, ne? Ich glaube, ich habe es bei dir gelesen, ein Zitat aus einem Editorial von der Washington Post. Worte allein werden die Wladimir Putins und Xi Jinpings dieser Welt nicht beeindrucken. Gibt es da einen Plan, was es für Aktionen geben könnte, um diese beiden mächtigen Herren irgendwie zu einem Miteinander oder gegeneinander zu bewegen?
Ich glaube, das ist noch zu früh zu sagen, inwiefern die Amerikaner jetzt in die Eskalation gehen wollen. Also es gab jetzt ein prominentes Beispiel mit Saudi-Arabien, wo Biden sich dazu entschieden hat, die Geheimdienstdokumente zu veröffentlichen, die zeigen, dass der saudische Kronprinz direkt angeordnet hat, dass der Washington Post-Kolumnist Jamal Khashoggi getötet wird in dem saudischen Konsulat in Istanbul und ihn ja damit letztlich zum Mörder deklariert hat. Immerhin ein Mann, der wahrscheinlich der König werden wird in Saudi-Arabien. Ein Mann, mit dem man irgendwie umgehen muss auf G20-Gipfeln. Also das war schon ein starkes Statement. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hatte es keine echten Konsequenzen in dem Sinne, als dass der Kronprinz selber mit Sanktionen belegt wurde. Und ich glaube, das ist noch ein bisschen früh zu sagen, inwiefern jenseits des Rhetorischen die Amerikaner bereit sein werden, diese, wenn man so will, werteorientierte Außenpolitik auch mit Aktionen zu belegen. Ja.
Klar, die Beziehungen zu Saudi-Arabien sind für die USA wichtig. Aber das Verhältnis zu Russland ist auch entscheidend für Bidens Erfolg. Und da ist der US-Präsident deutlich mehr in die Offensive gegangen.
You know Vladimir Putin, you think he's a killer?
I do.
Im gleichen Interview hat Biden angekündigt, dass Putin einen Preis bezahlen müsse und dass er demnächst auch sagen würde, was es für einen Preis ist. Hat Biden das schon konkretisiert?
Bisher noch nicht. Nee, bisher noch nicht. Es ist auch, glaube ich, ein Merkmal von der Präsidentschaft Biden, dass er im Gegensatz zu Trump sehr, sehr dosiert in der Öffentlichkeit auftaucht. Trump war ja praktisch täglich in den Medien, jedes Mal, wenn er in den Hubschrauber gestiegen ist und irgendwo hingeflogen ist, hat er Fragen von Journalisten angenommen. Und Biden ist da sehr, sehr zurückhaltend, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass Biden schon dazu neigt, dass er in der direkten Konversation auch manchmal sehr unbeherrscht ist und Dinge sagt, die er wahrscheinlich, wenn er nochmal drüber nachgedacht hätte, nicht gesagt hätte. Und so ein Beispiel ist eben auch diese Killer-Formulierung. Also ja. Man weiß nicht so richtig, war das wirklich so gemeint? Wollte er wirklich sagen, Putin ist ein Killer, oder ist es einfach letztlich ein Versprecher? Und er hatte gar nicht drüber nachgedacht, wie die Weiterungen seiner Äußerungen sind.
Jetzt mal zusammengebunden, nach allem, was du gesagt hast, hältst du das für eine ganz gute Taktik, jetzt mal so ein bisschen abtasten, mal so ein bisschen auf die Finger hauen, so ein bisschen pieken, um zu gucken, was da kommt?
Ich glaube, das ist sehr, sehr tastend und sie wissen es selber nicht. Also ich habe vielleicht ein gutes Beispiel dafür ist der Umgang mit Nord Stream 2. Ich hatte da in den vergangenen Wochen häufiger mal recherchiert und mit Leuten aus der Biden-Administration geredet. Und es gibt da wirklich noch keinen, man denkt ja, die kommen in das Amt und haben da einen vorgefertigten Plan. Es gibt da einfach noch keinen Plan. Sie versuchen sich jetzt gerade so tastend auf der Weltbühne zu bewegen. Es gibt sozusagen das allgemeine Ziel, wir wollen den Westen, die Demokratien wieder anführen. Aber was das da konkret heißt und wie man mit den Widersprüchen umgeht, das wissen sie selber noch nicht. Also in einem konkreten Beispiel festgemacht, die Biden-Administration will nicht, dass Nord Stream 2 fertig gebaut wird, aus den besagten Gründen. Sie sehen, dass es einen sehr, sehr großen Druck gibt aus dem Kongress, nicht nur von den Republikanern, sondern auch von den Demokraten, dass Nord Stream 2 beendet wird, notfalls mit Sanktionen. Aber auf der anderen Seite gibt es das Bedürfnis, Angela Merkel und den Deutschen das Leben nicht schwer zu machen. Und wie man zwischen diesen beiden Polen navigiert, ist für mich noch nicht erkennbar.
President Biden has been very clear in saying that he believes the pipeline is a bad idea. Bad for Europe, bad for the United States.
Blinken hat nochmal den Druck erhöht und hat gesagt, dass das nicht im Interesse Amerikas ist und auch nicht im Interesse des Westens, dass Nord Stream 2 weitergebaut wird. Aber ob das dann am Ende wirklich heißt, dass die Amerikaner die Sanktionsschraube so weit anziehen, dass die Deutschen wirklich gezwungen werden und die Firmen gezwungen werden, dieses Projekt aufzugeben, ist noch unklar.
Haben die Europäer, die EU, die Deutschen hohe, vielleicht zu hohe Erwartungen an das, was Joe Biden schaffen kann?
Ich glaube, auf einer ganz prinzipiellen Ebene ziehen die Europäer und die Amerikaner mit Biden jetzt wieder an einem Strang. Aber ich glaube, was die Europäer einfach nicht vergessen dürfen, Biden steht innenpolitisch wahnsinnig unter Druck und er wird einfach, was den Impfstoff angeht oder auch die Interessen gegenüber China, wird er auch nach dem Motto verfahren America First. Also man darf, glaube ich, nicht den Fehler machen, zu denken, dass Biden ein Präsident sein wird, der amerikanische Interessen hintanstellt. Ja? Für Biden ist es einfach absolut lebensnotwendig für seinen politischen Erfolg und auch um den Populismus, den rechten Populismus, deren Trump seinen Ausdruck gefunden hat, zurückzudrängen, dass er Erfolge vorweisen kann. Und ich glaube, das muss man ganz klar sehen. Biden ist ein Präsident, dem die Erwartung entgegengebracht wird, dass er auch amerikanische Interessen durchsetzt. Insbesondere, weil er ja einen Vorgänger hatte, der nichts anderes gesagt hat, als dass er von morgens bis abends an Amerika denkt.
Abschließend möchte ich von dir wissen, René, inwieweit man Joe Biden und Barack Obama, dessen Vizepräsident Biden war, vergleichen kann. Mir kommt es ein wenig so vor, als ob sich Biden anschickt, der bessere Obama zu werden. Gerade durch die Impulse, die er für die Wirtschaft in puncto sozialer Gerechtigkeit setzen möchte. Kann man die beiden Präsidenten jetzt schon vergleichen?
Also auf den ersten Blick schien es ja immer so, dass Biden letztlich die langweiligere Variante ist zu Barack Obama. Obama, der erste schwarze Präsident, mit dem sich viele Hoffnungen verbunden haben, als er im Januar 2009 das Weiße Haus übernommen hat und der ja damals als Aufbruch galt, als ein großes politisches Versprechen. Und Biden, als er Wahlkampf gemacht hat im vergangenen Jahr, galt ja immer so als letztlich die langweilige Variante, weil er middle of the road ist, ein Mann, der schon ewig im politischen Geschäft ist, schon 1000 Kompromisse gemacht hat, der auch im Vergleich zu Obama rhetorisch natürlich viel weniger begabt ist. Aber interessanterweise zeigt sich nun, dass Biden vielleicht rhetorisch nicht so begabt ist wie Obama, aber er inhaltlich sich viel mehr traut. Also dieses Konjunkturpaket, das Biden aufgelegt hat, ist viel durchgreifender, viel radikaler als das Konjunkturpaket, das Barack Obama im Jahr 2009 aufgelegt hat, kurz nachdem er Präsident geworden ist, um die Finanzkrise zu bekämpfen.
Ist Biden dann politisch mutiger als Obama?
Ich glaube, dass Biden auch gelernt hat aus seiner Zeit als Vizepräsident unter Obama, dass es notwendig ist, erstmal mutige, kräftige Schritte zu machen, weil damals, als die Finanzkrise bekämpft wurde, hat Obama, und ich glaube, das ist jetzt Konsens bei den Demokraten, zu viel Rücksicht genommen auf die Republikaner, hat ein Paket aufgelegt, das nicht wirklich dazu geholfen hat, die schlimmsten Auswirkungen der Finanzkrise zu dämpfen. Und die Quittung war, dass die Demokraten im Jahr 2010 das Repräsentantenhaus verloren haben und letztlich da keine Mehrheit mehr hatten für Gesetzgebung. Und jetzt, glaube ich, hat Biden aus diesem Fehler gelernt, hat jetzt keine Rücksicht genommen auf die Republikaner, weil es auch nicht musste, weil die Demokraten jetzt die Mehrheit haben im Kongress und hat ein viel umfangreicheres Programm aufgelegt. Und das ist, glaube ich, was noch interessant wird in der Amtszeit von Biden. Er scheint mehr bereit zu sein, auf die, gerade die linken Kräfte bei den Demokraten Rücksicht zu nehmen. Auch weil er, glaube ich, nicht im Verdacht steht, ein Linker zu sein, hat er die Möglichkeit, da politisch auch sozusagen diese Forderungen mehr aufzunehmen. Wohingegen Obama immer die Angst hatte, als politisch Radikaler zu gelten. Und diese Angst hat Biden gar nicht, weil er wird nicht als Radikaler wahrgenommen, überhaupt nicht als ein Mann der Mitte. Und das erlaubt es ihm auch, glaube ich, politisch weitreichende Reformen durchzusetzen.
Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen Roland Nelles und René Pfister in Washington für die Gespräche in dieser Folge und bei Ihnen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Ole Reismann und Philipp Fackler haben mich bei dieser Folge unterstützt. Alle Spiegel-Audio-Formate hören Sie immer auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts und allen anderen Podcatchern. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser.
Liebe Hörerinnen und Hörer von 8 Milliarden, nehmen Sie doch bitte an einer kurzen Podcast-Umfrage teil. Diese dauert höchstens 3 Minuten und ist anonym und datenschutzkonform. Schon jetzt vielen Dank fürs Mitmachen. Gehen Sie jetzt auf www.podcast-umfrage.de.